Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das sind unsere Themen. Kampf an allen Fronten. Ministerpräsident Papandreou baut seine Regierung um, doch die griechische Tragödie nimmt ihren Lauf. Ohne Umschuldung drohe das Chaos, sagt Scholz-Darwasch in Brüssel. Dann Streit um den Velohelm. Der Ständerat beschließt die Tragepflicht für Kinder. Wir fragen, sind wir unterwegs in den Bevormundungsstaat? Und schließlich reden mit den Taliban.
I think this is useless. Because the Taliban never accept the condition which
nutzlos, sagt Wahid Mosta. Er muss es wissen, er war früher selbst dabei und glaubt deshalb nicht an eine friedliche Zukunft in Afghanistan. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzler und Susan Schmucke mit den Nachrichten.
In Griechenland kommt Ministerpräsident Papandreou immer mehr unter Druck, auch in den eigenen Reihen. Papandreou versuchte heute an einer Krisensitzung seiner Fraktion im Parlament den harten Sparkurs durchzusetzen. Der linke Flügel der Regierungspartei PASOK sträubt sich allerdings dagegen, dass der Ministerpräsident den Sparkurs weiter verschärft. Am Sonntag und Montag wollen die Finanzminister der Eurozone weiter über die Griechenland-Hilfe beraten. EU-Währungskommissar Olli Rehn zeigte sich heute zuversichtlich, dass die Ressortchefs dabei die Auszahlung der Juli-Tranche von 12 Milliarden Euro unterstützen werden. Die Krise in Griechenland setzte heute auch wieder den Euro unter Druck. Gegenüber dem Franken erreichte er einen neuen Tiefststand. Zeitweise kostete 1 Euro nur noch 1,1945 Franken. Unter anderem wegen des starken Frankens sieht die Schweizerische Nationalbank keinen Anlass, den Leitzins anzuheben. Er bleibt bei 0,25%. Diese Politik der tiefen Zinsen könne jedoch nicht mehr lange weitergeführt werden, betont die Nationalbank. Sonst drohe der Schweiz eine zu hohe Teuerung. Kinder bis 14 Jahre sollen beim Velofahren einen Helm tragen müssen, das will der Ständerat. Der Ständerat schlägt zudem schärfere Strafen vor für Raser. Bei schweren Unfällen mit Toten oder Verletzten sollen Freiheitsstrafen von bis zu 4 Jahren möglich sein. Bei den obligatorischen Sehtests für Autofahrer ab 50 Jahren stellt sich der Ständerat gegen den Bundesrat und lehnt diese ab. Einigkeit gibt es dann wieder bei einem anderen Punkt. Motorfahrzeuge sollen am Tag immer mit Licht fahren, findet auch der Ständerat. Das Via Sicura-Programm des Bundesrats geht als nächstes in den Nationalrat. Die Bestimmungen über das Kleingedruckte in Verträgen werden verschärft. Darauf haben sich National- und Ständerat nach langem Hin und Her geeinigt. Was in den allgemeinen Geschäftsbestimmungen steht, kann von Kunden leichter angefochten werden. Beispielsweise, wenn ein Unternehmen im Kleingedruckten die Haftung bei schwerem Verschulden ausschließt. Ins Gesetz geschrieben wird auch das Verbot von Schneeballsystemen, nutzlosen Telefonbucheinträgen und falschen Gewinnversprechen. Der Regierungsrat des AKW-Standortkantons Aargau unterstützt den Ausstieg aus der Atomenergie. Man wolle künftig auf erneuerbare Energien setzen, heißt es in einer Standortbestimmung der Aargauer Regierung. Der Regierungsrat sehe in der Neuausrichtung eine gute Chance für die Energiebranche des Kantons. Wer Zug fährt, muss in Zukunft das Billett immer vor der Fahrt lösen. Die Änderung haben der Verband Öffentlicher Verkehr und die SBB beschlossen. Und sie begründen, kaum mehr jemand habe von dem Angebot Gebrauch gemacht, Billette im Zug zu lösen. Ab Dezember gilt deshalb, wer kein Billett hat, muss eine Buße bezahlen. Bei einem Selbstmordanschlag auf das Hauptquartier der nigerianischen Polizei sind mindestens 2 Menschen ums Leben gekommen. Laut Behördenangaben sprengte sich der Attentäter auf dem Parkplatz des Polizeihauptquartiers in die Luft. Wer hinter dem Anschlag in der Hauptstadt Abuja steckt, ist noch nicht klar. Die nigerianische Polizei verdächtigt die radikal-islamische Sekte Boko Haram. Sie hatte erst kürzlich mit einem heiligen Krieg gedroht. Das Terrornetz Al-Qaida hat einen neuen Anführer. Er heißt Ayman al-Sawahiri, wie aus einer Internetbotschaft hervorgeht. Der 60-jährige Ägypter war lange der Stellvertreter des kürzlich getöteten Osama bin Laden. Al-Sawahiri hatte vor einigen Tagen angekündigt, Al-Qaida werde den Kampf gegen die USA und deren Verbündete fortsetzen. Wo sich der Terrorist momentan aufhält, ist unklar. Der deutsche Buchverlag Eichborn steht vor dem Konkurs. Die Geschäftsleitung in Frankfurt hat vor dem Amtsgericht Gläubigerschutz beantragt, denn die Rechnungen des Verlags könnten nicht mehr bezahlt werden. Der Eichborn Verlag wurde 1980 gegründet. Der Verlag mit der Fliege, wie er auch heißt, gibt beispielsweise die Buchreihe von Hans Magnus Enzensberger heraus, die andere Bibliothek. Weitere bekannte Eichborn-Bücher sind Sven Regeners Herr Lehmann oder der Cartoon Captain Blaubär. Die Börsendaten von Thomson Reuters: Der Swiss Market Index schloss bei 6.158 Punkten, 0,7% im Minus. In New York steht der Dow Jones bei 11.966 Punkten, ein Plus von 0,6%. Der Euro wird zu einem Franken 20,50 gehandelt und der Dollar zu 85,15 Rappen. Das Wetter. Heute Abend und in der Nacht gibt es verbreitet Regenschauer und lokal auch kräftige Gewitter. Morgen ist es vormittags im Norden trocken mit sonnigen Abschnitten. Am Nachmittag bilden sich vor allem am Jura und in den Alpen wieder lokale Regengüsse. Im Süden ist es bewölkt und es gibt immer wieder Regen und einzelne Gewitter. Die Temperatur morgen beidseits der Alpen rund 23 Grad. Am Samstag ist es im Norden trüb, windig und nass bei 17 Grad. Am Sonntag bessert sich das Wetter. Im Süden regnet es am Samstag teils kräftig. Am Sonntag wird es mit Nordföhn sonnig.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Und so geht's hier weiter. Kein Rettungsanker nirgends. Griechenlands Regierungschef sucht verzweifelt nach einem Rezept, wie er sein Land und seine Macht sichern kann. Hektik auch in Brüssel. Bis nächste Woche muss die nächste Milliardenhilfe für Griechenland stehen. Dann nur ein Anfang. Die Nationalbank verlangt von den Großbanken mehr Eigenkapital als die geplanten 19%. Von der Vision Zero zur Velohelmpflicht. Wie große Träume im politischen Alltag schrumpfen. Wir berichten über die Verkehrssicherheitsdebatte im Ständerat, schauen uns um auf der Straße und fragen den Philosophieprofessor Georg Kohler, ob wir wirklich immer mehr Vorschriften brauchen.
Ich denke schon, dass man wirklich fragen muss, ist diese Vorschrift, ist diese Einschränkung, ist dieser Gefahrenschutz notwendig und dass man ab und zu wieder mal Nein sagt.
Und schließlich ausgestreckte Hand. Die afghanische Regierung will ehemalige Taliban-Kämpfer für die Demokratie gewinnen. Ein Projekt mit höchst unsicherem Ausgang. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. Yogos Papandreou ist nicht zu beneiden. Griechenland steht kurz vor der Staatspleite, die Straßen sind voller Demonstranten, eine Krisensitzung jagt die nächste. Nachdem es gestern die konservative Opposition abgelehnt hatte, zusammen mit Papandreous PASOK-Partei eine Regierung der nationalen Einheit zu bilden, baut Yorgos Papandreou jetzt sein Kabinett um. Ich bin nun verbunden mit unserem Korrespondenten in Athen, Werner van Gent. Was weiß man schon?
Ja, in diesem Moment sagt die Fraktion der PASOK, Yorgos Papandreou hat nochmal zur Einheit aufgerufen, hat damit auch versucht, etwas mehr Einheit in den eigenen Reihen zu bringen, weil das ist in den letzten Tagen ziemlich in Frage gestellt worden, ob er überhaupt noch als Führer akzeptiert wird. Nach dieser Fraktionssitzung, die irgendwann kurz vor Mitternacht abgeschlossen sein wird, da wird er dann wahrscheinlich eine neue Regierungsform vorlegen. Es wird eine kleinere Regierung sein, das wissen wir. Und die Namen, die bis jetzt im Umlauf sind, da sieht man, dass eigentlich nicht sehr viel großen Neuigkeiten zu vermerken sind. Das sind nach wie vor hauptsächlich Leute aus der PASOK, Leute, die wir eigentlich schon seit Jahrzehnten kennen. Interessant ist aber auch, dass zum Beispiel der umstrittene Finanzminister Yorgos Papakonstantino zum Verteidigungsminister wechseln wird. Also das ist, was bis jetzt an Informationen vorliegt, ohne Gewähr, also mit Vorsicht zu genießen, aber es ist doch das, was jetzt momentan hier in Athen zirkuliert.
Der Finanzminister war ja immer wieder attackiert worden von Demonstranten, also verbal. Sie haben ihn kritisiert wegen seinem strengen Sparkurs. Also hat Papandreou oder ist Papandreou offenbar also gewillt, seinen wichtigsten Reformpolitiker zu opfern?
Ich denke schon, denn Papakonstantino war der Inbegriff dieses Sparprogramms. Nur ist das eben das Sparprogramm, das mit der sogenannten Troika, mit der EU-Kommission, mit dem IWF und mit der EZB, mit der Zentralbank Europas ausgehandelt worden ist. Und wenn tatsächlich der altgediente PASOK-Minister Venizelos jetzt zurückkommt in diesem sehr wichtigen Ministerium, dann bin ich nicht sicher, wie die Troika darauf reagieren wird, weil es gibt ja zwei Richtungen in der PASOK. Die eine Richtung will eigentlich so weitermachen wie in den letzten 30 Jahren. Das heißt, der Staat zahlt für alles und die Griechen zahlen für nichts. Das ist ein Rezept, so absurd es tönt, hat dieses Land aber 30 Jahre lang hat sich daran festgehalten und ist die Ursache der Krise. Die andere Seite der PASOK will tatsächlich reformieren, die will die ganze wirtschaftliche Struktur ändern und dazu gehört eben auch Papakonstantino. Also wenn jetzt die, sag mal, die alte oder tiefe PASOK, wie man hier manchmal sagt, gewinnt, dann wird das in Europa nicht sehr nicht auf Freude stoßen, denke ich.
Ein richtiger Richtungsstreit, man hört es, Sie haben es vorhin auch erwähnt, Papandreous Sessel wackelt. Es gibt einige Abgeordnete, die seiner Partei davongelaufen sind. Ist es da überhaupt noch möglich, eine halbwegs stabile Regierung zusammenzustellen?
Ja, es wird eine Wackelregierung sein, denn wenn jetzt noch 153 Abgeordnete Papandreou unterstützen am Dienstag bei der Vertrauensabstimmung, dann ist das eine Mehrheit im 300-köpfigen Parlament, aber reicht dann nicht aus, um wirklich die ganz großen Sachen zu unternehmen, die gemacht werden müssen. Zum Beispiel die Sanierung der immer noch sehr maroden Staatsbahnen. Da muss man wirklich mit dem Messer dadurch und das hat Papandreou bisher nicht getan. Er hat Angst vor den Gewerkschaften, die auch zum Teil die Basis seiner Partei bilden. Also mit 153 Abgeordneten sehe ich nicht, wie er das tun könnte.
Der griechische Staatspräsident befürchtet offenbar, dass die derzeitige Krise sich zu einer ernsthaften Bedrohung der Demokratie insgesamt auswachsen könnte. Wie realistisch ist das?
Ja, ich glaube, es gibt diese Gefahr. Und wenn Papoulias, der Staatspräsident, so etwas sagt, der ist ein Mann, der sich gut überlegt, wenn er so etwas sagt. Es gibt eine wahnsinnige Spaltung zwischen dem Volk auf der einen Seite, das Volk, was jetzt seit vielen Tagen auf dem Syntagma-Platz sich versammelt und die gesamte Politik ablehnt. Diese Ablehnung ist weit verbreitet in der Bevölkerung und ist im Parlament zwar wahrgenommen worden, man hat aber noch keine Konsequenzen daraus gezogen. Die Politik als politisches System Griechenlands wird von den Leuten nicht mehr akzeptiert. Und das in einer wirtschaftlichen Krise ist eine sehr gefährliche Gemengelage, denn es kann irgendein Blender auftreten und irgendein Mann, der dann irgendetwas verspricht und plötzlich ganze Massen hinter sich hat. Diesen Mann gibt es noch nicht, ich habe ihn noch nicht ausmachen können, aber die Gefahr ist da und ich glaube, Papoulias hat darauf hingewiesen.
Die konservative Opposition, die will derzeit ja nicht mitregieren. Ist das reines Kalkül im Hinblick auf eventuell vorgezogene Neuwahlen?
Ja, die konservative Opposition von Andonis Samaras will Neuwahlen und will regieren. Das ist Kalkül, ich sehe nichts anderes dahinter und ich weiß auch nicht, was dann eine Regierung unter Andonis Samaras anders machen könnte. Abgesehen davon wird das Land mindestens 6 Monate verlieren, denn Neuwahlen kann es frühestens im September geben und bis eine neue Regierung dann eingearbeitet ist, werden nochmals 3 Monate verstreichen. Also da wird dann sehr, sehr viel wertvolle Zeit verschleudert.
Werner van Gent, herzlichen Dank nach Athen für diese Auskünfte. Die politischen Ereignisse in Griechenland versetzen auch Brüssel in Aufruhr, denn mit dem politischen Kollaps steigt auch die Gefahr des finanziellen, des plötzlichen Bankrotts. Den wollen zwar alle vermeiden, denn die Folgen wären für Europa und die EU wohl verheerend. Doch was in Athen geschieht, das macht die ohnehin schon schwierigen Verhandlungen um das nächste Hilfspaket für Griechenland noch schwieriger. Aus Brüssel, Urs Brudra.
Man stelle sich eine Pokerrunde vor. Alle Spieler haben schlechte Karten und alle wissen das. Die Frage ist dann nur noch, wer die besten Nerven hat. Im Poker um Griechenland sah es lange so aus, als ob das die Euro-Länder wären. Wir helfen euch nochmal, sagte man den Griechen bis vor kurzem, aber nur, wenn ihr euch zuvor verpflichtet, noch mehr zu sparen und zu reformieren. Jetzt geht es in Athen politisch drunter und drüber, ohne weitere Milliarden steht das Land Anfang Juli vor dem Bankrott und Brüssel verliert die Nerven. Ein Zahlungsausfall wäre eine Katastrophe, ließ der zuständige EU-Kommissar seinen Sprecher heute ausrichten.
A default, which would be a catastrophe for Greece.
Alle politischen Kräfte müssten das vermeiden. In den nächsten Tagen stehe die finanzielle Stabilität und wirtschaftliche Erholung Griechenlands und Europas auf dem Spiel.
The next days will be critical for the financial stability and the economic recovery of Greece and Europe.
So begründete der EU-Kommissar die Bereitschaft der Euro-Länder, die nächste Milliardentranche aus dem laufenden 110 Milliarden Hilfspaket für Athen schon diesen Sonntag freizugeben, auch wenn das griechische Parlament die vereinbarten Reformen noch nicht verabschiedet hat.
By doing so, we will avoid the default scenario and pave the way for an agreement on the medium-term strategy.
Denn so würde der Zahlungsausfall Athens vermieden und eine Mittelfriststrategie vorbereitet. Tatsächlich braucht Athen im Juli dringend ein paar Milliarden. Mittelfristig aber braucht Griechenland ein zweites Hilfspaket von schätzungsweise 60 Milliarden Euro. Und dieses soll nicht, wie ursprünglich vorgesehen, schon nächste Woche geschnürt werden, sondern erst in 4 Wochen. Der Grund für die Verzögerung: Streit zwischen Deutschland und der Europäischen Zentralbank EZB. Der Ökonom Jolt Darwasch des renommierten Brüsseler Thinktanks Bruegel hat für das EU-Parlament soeben einen gründlichen Bericht zu den griechischen Schulden geschrieben. Deutschland und die EZB würden sich die falsche Schlacht liefern, sagt er.
I think the battle they are fighting is not the right one, because
Deutschland wolle, dass die privaten Gläubiger sich beteiligten am Rettungspaket, indem sie die Laufzeit ihrer griechischen Staatspapiere um 7 Jahre verlängerten. Die EZB wolle die privaten Gläubiger allenfalls zu einer freiwilligen Laufzeitverlängerung einladen. Aber keiner dieser Ansätze würde die Probleme wirklich lösen.
None of these positions are right, because none of them will solve the situation.
Die Bruegel-Ökonomen haben den griechischen Haushalt gründlich durchgerechnet. Aber egal, wie viel Optimismus sie ihren Formeln beimischten, das Resultat war immer dasselbe. Das Land kann sich selber nicht mehr aus dem Schuldensumpf ziehen. Oder in den Worten des Ökonomen:
The Greek public, that is not sustainable.
Die griechische Verschuldung sei nicht nachhaltig. Daraus folge, dass Griechenlands Schuld früher oder später reduziert werden müsse.
Sooner or later. There should be a significant debt reduction.
Darwasch rät also zu einem Schuldenschnitt. Dabei fürchtet die EZB schon die viel sanftere Form der Beteiligung privater Gläubiger mittels einer Verlängerung der Laufzeiten.
There is a very serious risk that a private sector involvement could lead to a euro area-wide financial crisis.
Das Risiko einer euroweiten Finanzkrise bestehe, sagt Darwasch. Aber niemand könne dieses Risiko wirklich abschätzen. Er halte es für verkraftbar. Denn die Griechenland-Pleite komme nicht so unerwartet wie vor 3 Jahren die von Lehman Brothers. Und auch sei das Land weniger vernetzt als die US-Bank es war. Vor allem aber sei es noch gefährlicher, den Teilbankrott auf ewig hinauszögern zu wollen.
This will lead to hoarding all Greek public debt in the hands of EU partner countries. Which will lead to horrible implications.
Denn dann würden die Euro-Länder allmählich die gesamte griechische Staatsschuld übernehmen. Ein Horrorszenario. Denn wie könne man mit einem Schuldner über Reformen verhandeln, dessen Schuld man zu 100% übernommen habe? Und der Teilbankrott bleibe unvermeidlich. Nur würden ihn dann die anderen Euro-Staaten schultern. Und zwar zu 100%. Eine politische Bombe sei das, die zum Kollaps des Euro führen könnte.
Ich denke, das würde give rise to a euro area-wide political crisis. Which could even end in the collapse of the euro area.
Bei einem baldigen Teilbankrott hingegen würden vor allem die privaten Gläubiger zur Kasse gebeten. Das Timing aber müsse stimmen.
Now one issue is timing, because the immediate impact.
Aber Achtung, das Timing müsse stimmen. Ein sofortiger Teilbankrott hätte verheerende Folgen, sagt auch Darwash. Für manche schwächelnden europäischen Banken zum Beispiel, sie müssten von ihren Regierungen jetzt gestärkt werden. Vor allem aber für die griechischen Banken, die auf sehr vielen griechischen Staatspapieren sitzen. Sie würden den Teilbankrott kaum überleben, die schwache griechische Wirtschaft würde noch schwächer, vielleicht käme gar der Zahlungsverkehr im Land zum Erliegen. Dagegen müsse man vorkehren. Das Beste wäre, sagt Darwash, wenn ausländische Banken die griechischen Banken übernehmen könnten.
Far the best solution would be to bring foreign bank ownership to Greek banks at an appropriate price.
Die Griechen sollen also ihre Banken verscherbeln und sich auf einen Teilbankrott einstellen. Harte Forderungen. Forderungen, die die Verhältnisse am Pokertisch wieder auf den Kopf stellen würden und Forderungen, die man jetzt in den nächsten Wochen vorbereiten kann.
Das war ein Bericht von Urs Bruderer aus Brüssel. Großbanken brauchen künftig dickere Eigenkapitalpolster, um gegen Krisen besser gewappnet zu sein. Dies hat der Ständerat diese Woche beschlossen. Systemrelevante Großbanken, konkret UBS und Credit Suisse, sollen künftig 19% Eigenkapital halten. Für die Schweizer Nationalbank ist das aber zu wenig, denn angesichts der vielen Risiken, die die Banken nach wie vor in ihren Büchern hätten, müssten sie sich noch besser mit eigenen Mitteln absichern. Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer.
Wie dick müssen die Kapitalpolster der Großbanken sein? Um diese Frage drehte sich die Too-Big-to-Fail-Debatte im Ständerat und diese Frage treibt auch die Nationalbank um. SNB-Präsident Philipp Hildebrand.
Bei höheren Eigenmitteln wird das Risiko transferiert auf die Bank, da wo das Risiko eigentlich liegen müsste. Bei höherer Fremdfinanzierung liegt das Risiko letztlich beim Staat.
Geht es nach dem Ständerat, müssen Banken künftig 19% sogenannt risikogewichtetes Eigenkapital halten, so wie es die Expertenkommission des Bundes vorschlägt. Risikogewichtet heißt, für riskante Kredite müssen Banken mehr Kapital zurückstellen als beispielsweise für relativ sichere Bundesobligationen. Zu diesen 19% dürfen die Banken qualitativ unterschiedliche Geldpolster anrechnen. Neben zurückbehaltenen Gewinnen zählen beispielsweise auch Steuergutschriften dazu, die erst in der Zukunft ausbezahlt werden. Nicht die gesamten 19% des risikogewichteten Eigenkapitals sind notfalls also sofort verfügbar. Deshalb fordert Nationalbank-Vize Thomas Jordan, die Großbanken sollten dringend zusätzliche, sofort frei verfügbare Mittel aufbauen. Denn ihr Risikoappetit nimmt bereits wieder zu.
Wir wissen, dass die UBS etwa die Marktrisiken vergrößert hat.
Und weil sich beispielsweise die Schuldenkrise in Europa jederzeit verschärfen könne, müssten die Banken dringend ihre flexiblen Kapitalpolster ausbauen.
Wir ermuntern die Banken, hier weiterzugehen, eben hier rasch einen genügenden Sockel an jederzeit verlustabsorbierendem Kapital aufzubauen. Es ist nicht besorgniserregend im Moment, sondern die Banken sollten diesen Weg, den sie jetzt bereits eingeschlagen haben, eben sehr konsequent weitergehen.
Denn die Nationalbank hat festgestellt, dass die sogenannte Leverage Ratio im internationalen Vergleich immer noch sehr tief ist. Diese Verschuldungsquote, die das Eigenkapital ins Verhältnis zur Bilanzsumme stellt, beträgt bei UBS und CS lediglich 2%. Konkret heißt das, für 100 Franken Kredit, die eine Bank vergibt, hat sie lediglich 2 Franken in der Kasse.
Das ist historisch zu erklären. Die Schweizer Grossbanken hatten immer eine sehr, oder zumindest in den letzten 10 Jahren, eine grosse Verschuldung. Das wird jetzt tendenziell, wird das abgebaut und jetzt im Rahmen auch der Too-Big-to-Fail-Vorschläge Basel III wird sich hier eine bestimmte Korrektur ergeben.
Aber die Nationalbankspitze würde diese Korrektur gerne schneller sehen. Um zusätzliche Kapitalpolster anzusetzen, sollten die Banken beispielsweise Gewinne erwirtschaften und zurückhalten, statt sie an Aktionäre zu verteilen. möglichst rasch mehr Quantität und mehr Qualität beim Eigenkapital brächten nur Vorteile, ist man bei der Nationalbankspitze überzeugt. Das vielgehörte Argument, dickere Kapitalpolster könnten die Kredite verteuern, sei nicht stichhaltig, sagt Präsident Hildebrandt.
Ich möchte das wirklich unterstreichen. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Es wurden intensive Studien gemacht im Rahmen der BITS, wo auch der IWF mitgewirkt hat. Und die haben eigentlich alle gezeigt, dass zusätzliche höhere Eigenmittel keine volkswirtschaftlichen Kosten generieren.
Die angesprochenen Großbanken haben bislang nicht Stellung genommen zur erneuten Forderung der Nationalbank nach noch mehr Quantität und Qualität beim Eigenkapital.
Sie hören Echo der Zeit und mit sicherem Fahren, risikoreichem Leben und freundlichen Feinden geht es hier weiter. Vision Zero heißt der Traum von Altbundesrat Moritz Leuenberger, null Verkehrstote. Der Traum ist inzwischen in der Realität angekommen und hat einen neuen Namen, Via Sicura, ein Maßnahmenpaket zur Verkehrssicherheit. In einem jahrelangen Hin und Her ist das Paket immer kleiner geworden. Heute beschäftigte sich der Ständerat damit. Geraldine Eicher.
53 Maßnahmen waren ursprünglich im Paket Via Sicura. Heute stand noch die Hälfte davon zur Diskussion. Und diese Hälfte verteidigte Verkehrsministerin Doris Leuthard im Ständerat.
Im Zweifel entscheiden wir uns immer für die Sicherheit.
Doch bereits beim ersten Streitpunkt entschied sich der Ständerat anders als der Bundesrat, nämlich für mehr Freiheit. Der Ständerat will nicht, dass Autofahrerinnen und Autofahrer ab dem 50. Altersjahr regelmäßig zum Sehtest antreten müssen. Dies soll ausschließlich für Berufschauffeure gelten. Ein Sehtest für 50-Jährige sei reine Schikane, wurde im Ständerat argumentiert, eine bürokratische Lösung, die viel Aufwand, aber weniger Ertrag bringen würde. Und SVP-Ständerat Maximilian Reimann warnte gar.
Da ist doch Vorsicht am Platz und da darf es nicht zur Alterdiskriminierung kommen.
Diese Entrüstung konnte SP-Ständerat Glutianjak nicht nachvollziehen. Man müsse sich nur umschauen im Ratssaal. Viele trügen eine Brille. Ein jüngeres Gremium würde sich wohl eher für regelmäßige Sehtests ab 50 Jahren entscheiden, meinte er verschmitzt.
Wir sind in gewissen Teilen auch etwas befangen, weil wir uns doch eher in fortschrittlichem Alter befinden.
Keine Befangenheit verspürte der Rat bei den Bestimmungen gegen Raser. Ohne Wenn und Aber setzte er sich für schärfere Regelungen ein, für höhere Freiheitsstrafen. Er tat dies auch unter dem Druck der gestern eingereichten Raser-Initiative. Die Opfer müssten geschützt werden, nicht die Täter. Dieser Grundsatz war unbestritten. Kommissionspräsident Christoffel Brändli.
Die Raser müssen härter angefasst werden. Sie sind die Verursacher von viel Leid und enormen Kosten.
Eine strengere Regelung will der Ständerat auch bei den Velohelmen. Kinder bis 14 Jahre sollen künftig einen Helm tragen müssen. Diese Regelung war im Ständerat umstritten. Sie sei kontraproduktiv, gaukle falsche Sicherheit vor. Und sowieso würden 70% der Kinder schon freiwillig einen Helm tragen, wurde gesagt. Für Verena Diener von den Grünliberalen sind dies aber keine griffigen Argumente gegen ein Helmobligatorium.
Es ist erwiesen, dass das Tragen eines Velohelms bei einem Fahrradunfall die Verletzungs- und Sterbegefahr erheblich, und das möchte ich betonen, erheblich minimiert.
Der Ständerat folgte dieser Argumentation mit dem Vorbehalt, dass der Nationalrat die genaue Altersgrenze noch diskutiert. FDP-Ständerat Rolf Büttiger ist sich sicher, dass das Maßnahmenpaket Via Sicura ein kleiner Schritt ist. Es werde, so bilanzierte er,
keine Revolution in der Verkehrssicherheitspolitik des Bundes auslösen.
Auch ohne Revolution hat sich in den letzten Jahren die Zahl der Opfer im Straßenverkehr in etwa halbiert. Dennoch gibt es nach wie vor weit über 300 Todesopfer jährlich und 4.500 Verletzte. Und da ist sich der Ständerat einig, jedes Opfer ist eines zu viel. Nur wollte er nicht in allen Punkten die Freiheit der Einzelnen zugunsten der Sicherheit opfern.
Aus dem Bundeshaus Geraldine Eicher. Die Helmpflicht polarisiert also, obwohl schon heute die Mehrheit der Kinder mit Helm Velo fahren. Sogar die Velofahrerlobby ist gegen eine Helmpflicht. Sie fürchtet, dass sich das kaum kontrollieren lasse und Eltern und Kindern vom Velofahren abhalten könnte. Aber was halten Eltern und Kinder selbst von der Pflicht zum Helm? Dominik Meyer ist der Frage nachgegangen, zu Fuß im Berner Breitenrheinquartier.
Es ist ein bisschen dreckig, aber es ist blau, schön. Es gibt auch Helme, die ein bisschen schwer sind. Der ist ein bisschen leicht.
Er ist so pinkig. Also er ist mir ein bisschen zu klein, aber also ich habe jetzt den Geburtstag, jetzt wünsche ich mir den einen neuen.
Mittag im Berner Schulhaus Spitalacke. Diese 11- und 12-jährigen Mädchen machen sich auf den Heimweg. Der Velohelm, so selbstverständlich wie Schulsack und Turnbeutel.
Das ist näher, aber es ist schon fast komisch, wenn jemand ohne Velohelm zum Beispiel in die Schule kommt.
Der Schulpolizist hat ihnen erklärt, dass der Helm vor Verletzungen schützt und sie haben selbst Stürze miterlebt.
Als ich den bekam, habe ich vorher ein Motiv gesehen mit einem ohne Velohelm, wie es dann rumgeflogen ist. Und wie es dann am Kopf geblutet hat, dann habe ich gesagt, Mami, wenn ich jetzt den Autovelo fahre, dann will ich aber einen Velohelm haben, sonst blüht ich den auch am Kopf, wenn ich umfliege.
Gleich nebenan aber schließen ältere Buben ihre Velos auf. Viele fahren ohne Helm los.
Das sollte jeder selber sagen, ob er einen Helm anlegen oder nicht. Wenn er auf die Fresse geht, dann ist er selber zu.
Hier auf dem Schulhof sind diese Buben aber in der Minderheit. Eine Mutter und ihre kleine Tochter kommen entgegen auf dem Velo. Normalerweise trage die Tochter einen Helm, sagt die Mutter. Heute hat sie ihn vergessen. Helmpflicht für Kinder?
Es kommt vielleicht auch ein bisschen darauf ab, ob man auf der Güterstrasse mit dem Auto oder so wie wir jetzt vom Haus nur da bis zum Schulhaus fahren können. Wir sagen zwar Helm anlegen immer, aber es ist wieder eine Vorschrift mehr. Aber ich bin auch nicht grundsätzlich dagegen.
Im Park nebenan sitzt eine junge Frau. Sie ist schwanger und für sie ist klar, ihr Kind wird dereinst mit Helm radeln. Und das dürfe ruhig auch Vorschrift werden.
Ich fände es gut, und das ist für alle gleich. Schade kann es nicht.
Ein junger Vater, der neben ihr sitzt, will Helme kaufen, sobald seine kleine Tochter alt genug ist zum Velofahren. Aber das müsse ihm kein Gesetz vorschreiben.
Es ist auch schwierig, wie willst du das nachher durchbringen? Und ich finde auch, dass die Leute auch selber entscheiden können. Darum ist es auch schwierig, die Grenzen zu sagen, ab wann darfst du ein Gesetz machen, wo den Leuten quasi die Freiheit einfach entziehst. Weil es ist ja auch eine Freiheit, selber das zu bestimmen.
Es fällt auch bei weiteren Gesprächen auf. Viele Erwachsene unterwegs in Bern sträuben sich gegen die Velohelmpflicht. Auch solche, die ihre Kinder nie ohne Helm auf die Straße lassen. Keine neuen Vorschriften, ein helvetischer Reflex. Heute aber hat der Ständerat überraschend für den Helmzwang gestimmt. Für die Kinder im Schulhaus spielt das keine Rolle. Für die meisten gehört der Helm heute bereits einfach dazu.
Schon wieder eine neue Vorschrift. Dominik Meyer hat es in seinem Beitrag erwähnt. Viele Leute nerven sich darüber. Es gibt einen Antireflex, sogar bei jenen, die nichts gegen Velohelme haben. Sind wir auf dem Weg in einen Bevormundungsstaat? Darüber habe ich mit Georg Kohler gesprochen. Er ist Professor für politische Philosophie in Dresden. Zunächst habe ich ihn gefragt, ob der Streit um die Velohelmpflicht für Kinder zufällig sei oder ein grundsätzliches Aufbegehren gegen mehr Vorschriften.
Es ist ein Aufbäumen, aber ich denke doch auch wirklich an der falschen Stelle, weil Kinder sollte man schützen und zu wenig verantwortungsvolle Eltern darf man bevormunden. Aber da sieht man nur, wie schwierig die Sache ist und wie schnell man sozusagen in Balancierungsprobleme hineinkommt.
Wie weit soll der Staat denn gehen, wenn er seine Bürgerinnen und Bürger schützen will?
Nun ja, das kann man im Einzelnen immer nur nach Debatten und nach balancierten Überlegungen beantworten. Wichtig scheint mir aber, dass man so etwas wie die normative Logik, die hier grundsätzlich am Werk ist, wenn man diese Logik versteht. Zunächst mal, so hoffe ich wenigstens, leben wir doch in einer liberalen Gesellschaft und die geht davon aus, dass nur verboten ist, was andere schädigt. Die Selbstschädigung, die ist erlaubt. Das Zweite ist, nun leben wir halt nicht nur in einem liberalen Staat, sondern auch in einem Sozialstaat. Und ein Sozialstaat ist natürlich gebaut auf gegenseitige Versicherungen, Sozialversicherungen, die von allen irgendwie bezahlt werden. Und das schafft natürlich wechselseitige Abhängigkeiten. Und dann auch die Erwartung auf der einen Seite, dass die Gemeinschaft hilft, auf der anderen Seite auch, dass man die Gemeinschaft nicht überfordert. Daraus, glaube ich, erwachsen dann diese normativen Probleme, vor denen man steht, wenn man sich fragt, was darf und soll der Staat machen?
Was ist denn aber aus der einst gepriesenen Selbstverantwortung des Einzelnen geblieben? Also es gibt immer mehr Rauchverbote, bald vielleicht den Aufkleber für besonders fetthaltige Lebensmittel, Fangnetze bei hohen Brücken?
Zunächst, die Selbstverantwortung wird ja auch immer wieder eingeschränkt. Also man darf nicht vergessen, dass es eine Tendenz der administrativen Macht gibt, der Bürokratie, immer mehr Vorschriften zu machen. Selbst wenn der Einzelne möchte seine Selbstverantwortung wahrnehmen, dann gerät er eben in diese Verbotsnetze. Auf der anderen Seite, auch das muss man sehen, ist es ja nicht ganz so einfach, überall die Selbstverantwortung wahrzunehmen. Beispielsweise bei diesen Lebensmitteln, naja, es braucht schon auch Informationen. Inzwischen ist das alles so komplex und so verschlungen geworden, dass man schon erwarten kann, richtig informiert zu werden. Aber selbstverständlich, die Selbstverantwortung gehört wahrgenommen und das heißt dann, dass man die einzelnen Menschen mit diesen Risiken konfrontieren muss. Man kann sie lehren, dass es sie gibt, aber eben wenn es sie dann gibt, muss man auch den Mut haben zu sagen, jetzt müsst ihr die entsprechenden Konsequenzen tragen.
Also eine sehr ambivalente Situation für den Einzelnen.
Ja, natürlich. Also das ist eigentlich immer eine Frage der richtigen Balancen, aber das war ja der Ausgangspunkt. Ich denke schon, dass heutzutage ein Umdenken nötig ist, dass man wirklich fragen muss, ist diese Vorschrift, ist diese Einschränkung, ist dieser Gefahrenschutz notwendig und dass man ab und zu wieder mal Nein sagt.
Das war Philosophieprofessor Georg Kohler. Heute debattiert der UNO-Sicherheitsrat darüber, ob er die Sanktionen gegen einige ehemalige Taliban-Führer aufheben soll. Das ist nur ein Schritt einer größeren diplomatischen Charmoffensive. Der afghanische Präsident Karzai versucht schon länger, gemäßigte Taliban wieder einzugliedern. Und selbst die USA und ihre Verbündeten, die genau das jahrelang ablehnten, sie wollen jetzt mit ihren erklärten Feinden verhandeln. Nur so könne verhindert werden, dass Afghanistan nach dem Abzug der internationalen Truppen bis spätestens 2014 im Chaos versinke. Doch wie vielversprechend sind diese Annäherungsversuche? Karin Wenger hat darüber in Kabul mit zwei Vertretern der ehemaligen Taliban-Regierung gesprochen.
Die Dienste von Maulavi Arsala Rahmani sind gefragt. Der ältere Herr mit langem Bart und einer überdimensionalen Hornbrille hat eben eine 12-köpfige Delegation von Stammesältesten verabschiedet, die aus dem ganzen Land angereist sind. Einige der Männer seien ehemalige Taliban-Kommandanten. Alle hätten beste Beziehungen zu den Aufständischen, sagt Rahmani. Denn jeder habe einen Verwandten, Bekannten oder Stammesbruder, der an der Seite der Taliban kämpfe. Seine Aufgabe sei es, die Taliban-Führer für den Frieden zu gewinnen und zur Zusammenarbeit mit der Regierung Karzai zu motivieren, sagt Rahmani. Er ist Mitglied des Friedensrats und hat selbst unter den Taliban, die von 1996 bis 2001 das Land weitgehend regierten, gedient, unter anderem als Minister für religiöse Angelegenheiten. Nach dem Einmarsch der amerikanischen Truppen im Oktober 2001 und dem Sturz der Taliban ist Arsala Rahmani ins pakistanische Exil nach Quetta geflohen. Nun hat ihn Präsident Karzai als Vermittler nach Afghanistan zurückgeholt. Noch immer steht er unter Sanktionen des UNO-Sicherheitsrats. Seine Konten sind eingefroren, für Reisen braucht er Spezialbewilligungen. Dennoch kommt Rahmani in der Welt herum. Er sei erst kürzlich nach Frankreich, England, Kenia, Pakistan und Indien gereist. Ob es sich dabei um sensible Treffen zwischen Taliban und Diplomaten gehandelt habe, will er nicht sagen. Es ist jedoch kaum anzunehmen, dass Rahmani sich einfach Ferien gegönnt hat. Seit einigen Monaten suchen die Amerikaner im Rahmen ihrer Exit-Strategie für 2014 ganz offiziell das Gespräch mit den Taliban. Präsident Obama stellte in einem Interview mit der BBC in diesem Mai fest, der Konflikt könne nicht militärisch gelöst werden.
Ultimately, it means talking to the Taliban, although we've been very clear about the requirements for any kind of serious reconciliation. The
Taliban. Man müsse mit den Taliban sprechen, jedoch nur unter der Bedingung, dass die Taliban alle Verbindungen zu Al-Qaida kappten, der Gewalt abschwörten und die afghanische Verfassung respektierten. So einfach sei das nicht, sagt Arsala Rahmani. Zwar sei die Taliban-Führung bereit für Gespräche, jedoch nur unter gewissen Bedingungen. Sie verlangten Sicherheiten, insbesondere von den Amerikanern. Zuallererst müssen die Taliban-Führer von der schwarzen Liste der UNO entfernt werden und eine Amnestie für vergangene Taten erhalten. Eine Forderung, die von der UNO diskutiert wird. Vom Versöhnungsprogramm, das vorsieht, sogenannt gemäßigte Taliban zu integrieren und ihnen einen Job zu geben, was sie die Waffen niederlegten, hält Rahmani nichts. Das Prinzip, Geld für gestreckte Waffen sei ein schlechter Anreiz, schaffe mehr Taliban, vor allem falsche, und fördere die Korruption. Der Taliban existiert sowieso nicht. Viele Taliban arbeiten tagsüber als Bauern und montieren nachts für $10 einen Sprengsatz. Sie sind sozusagen Teilzeit-Taliban. Zudem hat sich die vorwiegend paschtunische Bewegung in diverse Untergruppen aufgeteilt, die nicht mehr vom Taliban-Chef Mullah Omar kommandiert werden. Dieser hatte Anfang der 90er Jahre eine Gruppe von Gleichgesinnten in der südafghanischen Stadt Kandahar um sich geschart, um die brutalen Mujahedin zu bekämpfen. Sie nannten sich Taliban, was auf Arabisch Studenten bedeutet. Schnell verbreiteten sich die Taliban über Afghanistan, das zwischen 1996 und 2001 als islamisches Emirat Afghanistan weitgehend von den Taliban regiert wurde. Nach dem Einmarsch der amerikanischen Truppen flohen viele nach Pakistan, wo die Taliban-Führung noch heute vermutet wird. Die afghanischen Taliban würden sich heute jedoch stark von den pakistanischen unterscheiden. Afghanische Taliban, im Gegensatz zu ihren pakistanischen Genossen, hätten kaum Verbindungen zum Terrornetz Al-Qaida, sagt Wahid Musta, ebenfalls ein ehemaliger Mitarbeiter der Taliban-Regierung.
Afghan Taliban has their own agenda about Afghanistan.
Afghanische Taliban verfolgten klare nationale Ziele, den Abzug der internationalen Truppen, Sicherheit im Land, die Einführung des islamischen Rechtssystems, der Scharia und die Errichtung eines islamischen Emirats Afghanistan. All diese Ziele widersprechen klar den Bedingungen der amerikanischen Militärführung und der afghanischen Regierung.
I think this is useless. Because Taliban never accept the condition which submit by Afghan government.
Gespräche seien sinnlos, sagt Wahid Musta, denn die Bedingungen für die Taliban-Führung seien schlicht inakzeptabel. Wofür hätten sie denn 10 Jahre gekämpft, wenn sie jetzt aufgeben würden? Nein, die Zeit für den Frieden sei nicht reif. Für die Taliban gibt es zudem bereits einen anderen wichtigen Verbündeten, Pakistan. Das Nachbarland anerkannte als eine der ersten Regierungen den afghanischen Taliban-Staat. Pakistan hat den Taliban beim Einmarsch der NATO-Truppen Unterschlupf gewährt und Pakistan will seinen Einfluss in Afghanistan behalten. Heute seien die Verbindungen zwischen den afghanischen Taliban und dem pakistanischen Geheimdienst und der Armee sehr eng. Die Taliban würden Pakistan vertrauen, nicht den Amerikanern, nicht der afghanischen Regierung. Ohne Vertrauen aber seien Gespräche zwecklos, sagt der ehemalige Taliban-Minister Arsala Rahmani, dessen Ziel es doch sein sollte, die Taliban zu einer friedlichen Lösung zu bewegen. Hinzu kommt, dass die Taliban und auch die Pakistani genau wissen, die Amerikaner und ihre Verbündeten ziehen in 3 Jahren ab, sie aber bleiben. Das Szenario ist düster, das Arsala Rahmani, selbst keineswegs ein Freund der internationalen Militärpräsenz, zeichnet. Wenn die internationalen Truppen 2014 abziehen, kommt es zum Bürgerkrieg. Die Puppenregierung der Koalitionstruppen, die Regierung Karzai, wird sich auflösen. Machtkämpfe werden sich im ganzen Land ausbreiten zwischen verschiedenen Stämmen und religiösen Gruppen.
Karin Wenger berichtete aus Afghanistan. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Marcel Jecke, für die Nachrichten Thomas Künzi, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.